In der heutigen Folge sind wir geografisch auf Neuseeland unterwegs. Mit dem Gepäck haben wir ein paar Eindrücke der Tarona Whisky Messes Erfurt. Wir sprechen über dies und das und natürlich auch zwei Neuseeländer im Glas. Es wird eine laute Folge vor dem Hintergrund, dass wir in einer Bar sind. Viel Spaß.
Tim, wo sind wir heute?
Wir haben es uns bei viel Regen und stürmischem Wetter in unserer geschätzten wir sind nicht in der Rorschach-Bar. Ich komme schon wieder durcheinander. Wir sind natürlich im Dr. Hops.
Im Hops, mal wieder.
In unserer Lieblings-Craft-Bier-Bar im Leipziger Süden.
3 Fußminuten von meinem Zuhause weg. Das ist ein Traum.
Siehst du, gerade noch kurz über Rorschach-Bar gesprochen, schon habe ich nichts anderes mehr im Kopf.
Ja, ich meine, so Cocktails sind natürlich auch mal was Schickes.
Ja.
Craft-Bier macht auch Spaß. Also ich finde, wir sind da in Best of Both Worlds unterwegs.
Definitiv. Aber ich bin sehr dafür, dass wir mal noch ein paar andere Sachen auf jeden Fall in Zukunft hier erkunden. Hab mir schon ein paar Gedanken gemacht, wo wir mal noch so reinschneien können und uns da so niederlassen können. Von daher sollten wir weiterverfolgen.
Ja, ist ein gutes Ding. Ich meine hier, das war ja heute, ist ja heute ganz spontan gewesen.
Ja.
Der Tim hat mich um, 18 Uhr
ja, gefragt,
hast du heute Abend Bock auf Hops? Und ich habe dann gefragt, können wir da gleich Poddy machen? Und dann haben wir das hier
so schnell kann's
einfach mal
gehen.
Spontan hier festgezimmert.
Komplett aus dem Rücken muss raus.
Und ich dann hier reingekommen mit meiner dicken Tasche und dann, hi Oliver, sagt der Franz zu mir. Ich so, ich nehme nicht an, dass Tim gesagt hat, dass wir hier heute einen Poddy machen, oder? Er so, nö. Ich so, na, dann ist ja gut. Ich suche mal einen Platz.
Ja, aber das hat gut gepasst. Von daher, wir haben unseren Stammplatz hier wieder eingenommen und haben auch ein paar Whiskys eingepackt, die wir heute verkosten wollen. Wir blicken mal wieder ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und ich habe Bock.
Klingt sehr gut. Aber wir bleiben beim Thema Whisky heute Abend, richtig?
Wir bleiben beim Thema Whisky.
Ja, dann ist ein Whisky-Tellerrand.
Trotzdem Tellerrand in puncto Region, würde ich sagen.
Okay, da werden wir dann nachher noch zukommen.
Auf jeden Fall. Wie geht's dir?
Eigentlich ganz cool. Ich bin ein bisschen gestresst, war viel unterwegs, beruflich gerade ganz gut eingespannt. Und von daher, ich war heute in Berlin den ganzen Tag, bin auch erst irgendwie 2 Stunden zu Hause.
Ja.
Und entsprechend hatte ich auch Bock, nochmal rauszugehen.
Sehr gut.
Hier ist ein absolutes Sauwetter. Das ist was, das geht mir gerade echt auf den Pin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also
vorgestern Schnee ohne Ende.
Ey, ich kann's. Weißt du, das wenn so Mitte Februar ist, dann fange ich an, so mir zu denken, eigentlich reicht jetzt mit Winter. Ne? Und jetzt gehen wir auf Mitte März zu und es schneit. Ich könnte echt kotzen.
Aber das ist eigentlich normal. Ich glaube,
ich
so Anfang März kannst du schon
noch. Ich bin dann durch mit Winter.
Ja, verstehe ich.
Na, Haken dran. Ich will jetzt früher.
Ja, das Schöne ist ja, als wir im Winterurlaub waren, hatten wir keinen Schnee.
Ja, das ist das Nächste, ne?
12 Grad oder so.
Wozu brauchen wir hier in Leipzig in der Stadt Schnee?
Ach, ich mag das.
Du magst das?
Ja.
Also ich fand das gut am Dienstag, da konnte ich mein Trappisten 0,75 Liter Flasche beim Fußball gucken im Balkon in den Schnee stecken, damit die schön kühl geblieben ist.
Wer hat gespielt?
Dortmund gegen Paris.
Ja, ich verfolge sowas überhaupt nicht.
Ja, Dortmund hat gewonnen. Ach Quatsch, Dortmund gegen Paris, das laber ich. Dortmund gegen Chelsea. Bayern hat gegen Paris gespielt.
Ach so, okay.
Sorry, das Bayern-Spiel war das, was jetzt danach gefolgt ist, deswegen. Dortmund ist aber rausgeflogen, von daher.
Ich denke, Dortmund hat gewonnen.
Bayern hat gewonnen, Dortmund hat verloren. Das Trappistenbier hat ja nicht viel geholfen im Sinne Dortmunds.
Und
das hat meinen Schmerz vielleicht ein bisschen gelindert, weil ich lecker Bier getrunken habe zum Spiel. Aber
hast du zu Hause geschaut?
Naja.
Okay.
Genau.
Ja, Fußball früher immer, ja, zum Mitgucken irgendwie, so socializen, war das ganz geil, aber jetzt bin ich ja komplett raus. Ich habe keine Ahnung mehr von gar nichts.
Ja, ich guck auch selten. Ich bin da so semi dran. Aber wenn das mal bei mir im empfangbaren Stream irgendwo läuft und das ist ein schönes Spiel und Dortmund gegen Chelsea.
Ja, kann man machen, ja. Das stimmt.
Kann man machen.
Ja, auf jeden Fall. Nee, aber ich merke immer, wenn du irgendwo unterwegs bist und sei es auf Whisky-Messen oder bei Tastings oder so, alle Leute verfolgen Fußball immer noch so krass. Ne? Kennen irgendwie die ganzen Spieler in- und auswendig, wissen alle Ergebnisse, wissen, wo wer in der Tabelle steht und so weiter und so fort.
Ja.
Bin ich raus, sorry.
Ja, alles cool. Ich finde es eigentlich am coolsten, wenn ich auch so beruflich irgendwie unterwegs bin und du bist in einem Hotel abends und dann läuft da ein Spiel und die ganze Hotelbar ist voll und die Leute gucken irgendwie Fußball und dann sitzt man nicht sinnenzerrt allein auf dem Zimmer rum und arbeitet, sondern dann sagt man sich, hey, gucke ich auch Fußball.
Ja. Das, nein, sag ich ja, das so ich sozial so, also ist das richtig
in
gut.
In Kneipen mit einem vollen Laden, ein paar Bier dabei, finde ich, ist immer perfekt.
Trinkst du Whisky zum Fußball gucken?
Würde ich machen, hat sich jetzt aber gestern, also am Dienstag nicht ergeben. Nee, ich habe nur das Bier getrunken, reicht ja auch.
Ja, ja, na klar.
So, aber nee, also ja, würde ich jetzt auch machen, hätte ich jetzt kein Problem mit, warum nicht?
Ja.
Also ich glaube, der schmeckt auch, wenn man in den Fernseher reinguckt, der Whisky.
Ja.
Also mir.
Ja.
Ja. Ich würde vielleicht nicht gerade so die Dinge nehmen, die jetzt eine große Aufmerksamkeit erfordern, aber irgendwie so ein nettes Zeug zum Sippen.
Mhm. Ich habe jetzt, in den letzten Jahren gab es ja immer mehr Mannschaften, die irgendwie ihren eigenen Whisky rausgebracht haben. Oder Rum. Hast du es gesehen?
Ja.
Gab es nicht den Werder-Whisky?
Der Werder-Whisky, ich wollte es gerade sagen.
Gab es da nicht irgendwas? Ja, ich glaube, da gab es noch mehr.
Ja, es gibt bestimmt mehr. Ich glaube, bei der Mareike Spitzer gibt es so einen Eishockey-Whisky, Rote Teufel oder irgendwas, oder so ein Eishockey-Team.
Gibt es nicht auch einen Dortmund-Whisky?
Kann schon sein.
Ach, bestimmt. Irgend sowas.
Also Gin haben die auf jeden Fall alle.
Ach nein, weißt du, was ich gesehen habe? Ich glaube, von Slurs gibt es die FC Bayern-Edition.
Ah, okay.
Ja. Was
ja,
sonst? Schlägt ja ums Eck.
Naja.
Ja, geht schon. Also,
ist nicht so meine Welt.
Ja, die machen schon gute Sachen. Die haben auch ein paar Sachen dabei, die sind jetzt nicht jedermanns Geschmack. Und von daher alles gut.
Ich erinnere an die Folge mit Martin Kittner, wo wir das Länder-Tasting gemacht haben und wo es darum ging zu erraten, welcher Whisky aus welchem Land kommt. Und als ich dran gerochen habe, wusste ich, das ist Deutschland, weil ich wusste, das ist Schlürs, weil es roch nach Käsefüßen.
Ist das so eine Note, die immer dabei ist? Ja, geil.
Ich finde schon.
Roch nach
Käsefüßen. Das ist für mich Signature.
Okay, krass. Haben wir aber noch gar nicht im Potti gehabt, oder? Außer diese
Blind-Tasting. Ja. Wir haben noch keinen Schlürs gehabt, das stimmt.
Ich glaube, ich habe irgendwo noch einen alten Schlürs rumliegen. Schlürs.
Ja, irgendwo noch einen alten Schlürs rumliegen. Sehr geil.
Im Keller.
Sehr gut.
Nee, irgendwo habe ich das noch rumliegen. Es war, glaube ich, so der erste 10-Jährige oder so.
Da du das Thema ja nicht anschiebst, würde ich das mal machen. Was hältst du davon, wenn wir mit dem Intro anfangen?
Oha. Na los.
Ich glaube, es ist das allererste Mal.
Trau dich.
Hallo und herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Yeah. Ich freue mich wirklich, dass wir hier sitzen. Das wird entspannt. Schöne heute mal 15-Minuten-Folge. Ja, dann nehmen wir heute gleich 4 Folgen auf.
Ja, wir gucken mal, wo uns das so hintreibt heute hier, ne?
Ja, es gibt bestimmt was zu erzählen. Ich war jetzt am Wochenende auf der Tarona Whisky-Messe in Erfurt. Ansonsten...
Wieso heißt die eigentlich Tarona? Weißt du das?
Oh, das haben mich letztens auch schon Leute gefragt. Also, das hat irgendwas mit Erfurt zu tun. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, der Karnevalsverein heißt auch so dort. Also, irgendwie muss das dort so historisch bedingt sein. Wir haben am Wochenende auch gerätselt. Es liegt nicht an der Location, weil früher war das im alten Palmgarten dort. Und jetzt ist es im Kaisersaal, mitten in der Innenstadt am Anger. Total schön, also richtig geile Location.
Ich finde ja, wenn das nicht so irgendwo im Arsch der Heide ist, sondern richtig zentral, finde ich eigentlich mal cool.
Ja, du kommst gut hin und vor allen Dingen, wenn du, es waren auch einige aus Leipzig da und so, du fährst halt mit dem ICE, glaube ich, so ein bisschen, eine Stunde ungefähr fährst du von Leipzig nach Erfurt, mega entspannt. Ja, wenn du irgendwo her mit der Bimmelbahn kommst, bist du genauso lange unterwegs.
Ja, zumal du brauchst ja mit dem Auto ewig, das sind ja 2 Stunden oder so nach Erfurt.
Ja, anderthalb. Ja.
Ja, vielleicht.
Naja, du fährst 100 Kilometer bis Jena, dann nochmal 50 bis Erfurt. 1,5 Stunden, wenn du langsam bist.
Ja, ich fahre ja immer schön langsam und gesittet, von daher.
Ja, ja. Nö, das geht eigentlich. Also geht relativ fix. Als ich jetzt hingefahren bin, habe ich meine Kinder noch bei meiner Mama abgeliefert, dass die da übers Wochenende sind. Und das war eigentlich echt entspannt. So, die lag direkt auf dem Weg und dann direkt weiter nach Erfurt. Nö, ist immer eine schöne Messe. War viel los. Und die Leute waren auf jeden Fall durstig. Also du hast gemerkt so, also nicht durstig im Sinne von, die haben viel getrunken, sondern die hatten richtig Bock. Ja, also ganz viele Gespräche geführt. Viele haben auch Flaschen mit nach Hause genommen. Samstagabend war der Laden so voll. Also es war schon cool. Ja. Auf der anderen Seite sehr viele Aussteller. Weiß ich nicht, wie es für die Aussteller ist, ob dann da so eine kleine Konkurrenz aufkommt, dass der Einzelne dann vielleicht weniger Umsatz macht. Muss man mal schauen, so wie das ist. Ja. Aber ansonsten hat es echt Spaß gemacht. Viele Leute getroffen. Hab die zwei Jungs von der Whiskyburg, von dem Online-Shop und auch Ladenlokal kennengelernt. Waren wir gemeinsam Abendessen. Das war echt cool, war schön.
Ansonsten, Whiskyburg, ist das dieses Wittlich oder wie
genau,
das heißt?
Genau, Whiskyburg in Wittlich. Und ja, ansonsten viele Leute wieder gesehen.
Die haben immer so auch alten Scheiß noch dann im
Die haben nur alten
Messen,
Scheiß,
ne?
Die leben
ja,
davon.
Ja, genau, ja, ja.
Auch der Shop, ja, die haben wahnsinnig viele Raritäten, alte Flaschen, vieles, was es auf dem Markt nicht mehr gibt. Wahrscheinlich, die haben also lange, lange gesammelt, ne? Und dann immer wieder so verkauft, zugekauft, verkauft. Und das ist so deren Steckenpferd, ja, so ältere Abfüllungen, echt cool, schöne Auswahl, aber auch aktuelles.
Ich weiß noch, die waren auch 2018 auf der Hanse Spirit, ich glaube es war 2018, auf der Hanse Spirit in Hamburg. Und da hatten die an ihrem Stand stehen ein Ockentoschen Distillery Only Bottling, so eine schwarz wie Cola.
Ja.
Und ich habe echt, ich stand da so davor und dachte, boah, geil. Und die war aber nicht offen, die war also nur als ganze Flasche zum Verkauf sozusagen. Ja. Und das war damals, ich weiß noch, das war damals teuer. Ich glaube, aus heutiger Sicht würde man sagen, zahle ich auch noch einen Fuffi mehr. So, ne? Aber so 2018 war, dachte ich so, ah, für so ein gar nicht so altes Ding. Aber das war schon, das sah gut aus. Das weiß ich noch. Nein. Da hatten die, glaube ich, so ein Secret Glenfarclas hatten die sozusagen als eigenes Messebottling dabei.
Oh, cool.
Ja. Habe ich probiert, der hat mir aber nicht so gefallen. Der war mir zu. Der hatte so eine eigenartige Note vom Holz. Deswegen hatte ich den nicht mitgenommen. Aber da hatten die da 50 Flaschen oder so auf dem Tresen stehen oder so.
Ja.
Fand ich schon cool.
Wunderbar.
Ja, damals konntest du bei Glenfarclas noch irgendwie mal ein Fass abfüllen lassen.
Das ist so krass, ne? Glenfarclas, was da gerade los ist mit den Preisen. Wahnsinn. Ja. Schießt alles extrem in die Höhe, aber ist ja klar, ne, wenn so die restliche Umgebung auch in die Höhe schießt, ich meine, jeder weiß inzwischen, dass die ausgezeichneten Whisky machen und eigentlich früher zu guten Preisen, aber wenn jetzt selbst die 12-jährigen Abfüllungen irgendwie auf 50 Euro hochgehen sollen, dann sagst du dir auch so, ciao.
Ja, und ich sag mal, aus Glenfarclas Sicht ist natürlich krass, wenn selbst mittlerweile ein Knock-and-Do-Whisky teurer geworden ist als ein Glenfarclas mit den alten Preisen, ne?
Ja.
Und dann sagen die natürlich auch, ja, ist ja Quatsch, das so günstig zu verscherbeln. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich überlege, ein Whisky, der vor 3 Jahren noch 70 Euro gekostet hat, der 21er, der jetzt irgendwie 130 kostet, da denke ich mir auch, das ist irgendwie nicht mehr Maß und Mitte. Ne? Das ist so, auch wenn ich das grundlegend in der Sortierung mit anderen Brennereien verstehe, aber finde ich, ist das schon zu drastisch, was die da machen.
Ja, auf der anderen Seite musst du halt auch bedenken, dass du gestiegene Rohstoffpreise hast.
Ja, alles richtig. Alles
Leute
richtig.
Wollen bezahlt werden. Fässer sind sicher auch
viel,
nicht
viel teurer.
Energie
geworden.
Viel, viel teurer. Gerade und Brexit, Alter. Ja. Das Ding hat, glaube ich, auch schon ordentlich reingehauen, was da noch an Steuern draufkommt. Kann ich mir gut vorstellen, dass das inzwischen echt ein großer Preistreiber ist.
Ja, aber trotzdem. Es ist halt ist schon ein krasser Sprung eigentlich. Ne? Also das ist ja, bei Glenfarclas hast du ja fast eine Verdoppelung in wenigen Jahren der Preise. Ne?
Ja.
Mein Bruder hatte jetzt nochmal einen Shop gefunden, der den 105er in dieser 1-Liter-Variante für 35 oder so rausgekloppt hat. Da hat mein Bruder sich, glaube ich, 7 Flaschen oder so bestellt. Alles, was geht. Ich habe eine genommen, ein Kumpel hat noch eine genommen und mein Bruder hat dann alle, die im Shop noch waren, eingesammelt.
105er war ja eine ganze Zeit lang immer so dieser Whisky, den alle in der Literflasche gekauft haben und dann ihre eigenen Fassreifungsprojekte damit gemacht haben. Die haben, weil der war günstig, fassstark, hatte eigentlich schon relativ viel Fass abbekommen, aber den dann nochmal in irgendein quietschsüßes Portfass oder so gekracht.
Genau, oder halt mit wie so ein Rumtopf, ne? Also mit Zucker und Beeren.
Das bist du.
Das habe ich gemacht. Nee, der Markus von unserem Stamm hier hat das auch gemacht.
Ja, okay. Ja, sehr cool. Apropos, was du selber gemacht hast. Ich habe irgendwann vor 2-3 Wochen dein Gänseschmalz aufgemacht.
Ist das noch gut?
Das ist noch sehr gut.
Ah, sehr, sehr gut. Freut mich.
Hat sehr gut geschmeckt. Schmeckt auch immer noch gut. Steht jetzt schön im Kühlschrank. Und da genehmige ich mir ab und zu mal schön mit ein bisschen Salz und Pfeffer und obendrauf saure Gurken. Bam. Ja. Frisches Brot. Reicht, mehr brauchst
also,
du nicht.
Also vielleicht zur Info, wir machen Weihnachten immer ganz und da kommt ja irgendwie so, ich weiß nicht, 1 bis 2 Liter Fett rausgelaufen und das fangen wir natürlich auf und führen das dann einer Griebenschmalzproduktion zu. Das heißt, man gibt ein bisschen Schweineschmalz dazu, weil das Gänseschmalz von alleine nicht hart wird.
Ja.
Und röstet halt Äpfel und Zwiebeln an, salzt ein bisschen, pfeffert ein bisschen und füllt das dann in Gläser ab. Und dann hat man noch so ein schönes Nachweihnachtspräsent.
Ja, das ist echt
für Leute,
cool,
die man schätzt. Kann man dann nochmal so ein kleines Gläschen mitgeben, freuen sich immer alle. Meine Schwiegereltern kriegen immer ein großes Glas, so einen halben Liter Pott. So. Die atmen das dann auch irgendwie in einer Woche weg.
Achso, die nehmen das auch als Nacht- und Tagcreme.
Ja, so ungefähr.
Tagescreme. Also,
das wird einfach so weggeatmet.
Okay.
Nein. Aber nee, es, und ich habe das bisher, also in diesem Jahr gar nicht selber gegessen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich ja, oder nur ganz kurz probiert, weil ich ja wegen der Kur im Januar kein Fett gegessen habe,
ja,
und danach war das Zeug alles wegverteilt, aufgegessen von anderen. Deswegen.
Aber ich habe es jetzt, wie gesagt, so, ich glaube in der zweiten Februarhälfte, ja, als wir im Urlaub waren, habe ich damit schön Brotzeit gemacht. Mega. Hatte ich sehr mitgenommen schön. Und war auf jeden Fall noch entspannt gut, also war überhaupt nichts.
Nee, ich glaube, also wenn das luftdicht ist und noch nicht geöffnet ist, dann ist das super,
genau,
weil das ist ja randvoll. Ja,
randvoll.
Das ist nur, wenn es halb leer ist und das ist dann ewig stehen, ja, dann wird es halt komisch.
Stand auch im Kühlschrank die ganze Zeit, von daher
ja,
alles
okay.
gut. Ja, ja. Nee, wunderbar, vielen Dank nochmal dafür. Sehr, sehr gut.
Das freut mich.
Das ist auch so ein typisches Kneipenessen übrigens. Ne? So abends irgendwann kann man sich dann so, wenn es gar nichts gibt, meistens irgendwie ein Graubrot da und dazu dann schön Griebenschmalz mit
Gurke dazu.
Sauren Gurken, ja, gegen den Hieber.
Ja, das stimmt, das ist ein gutes Kneipenessen.
Auf jeden Fall. Hat dich was beschäftigt in letzter Zeit, whiskymäßig? Hast du was gekauft?
Nee, ich hab mir Tequila und Mezcal gekauft. Und
immer noch? Alter, wie lange hält das denn an?
Ja, ich bin gerade hyped. Und ich hab mir als Beifang quasi ein Oban Little Bay mitgenommen.
Okay, für alle, die nicht wissen, Oban Little Bay. Oban heißt übersetzt kleine Bucht. Little Bay heißt übersetzt kleine Bucht. Das
genau.
ist der kleine Bucht, kleine Bucht. Was haben die gemacht? Kleine Fässer genommen.
Ja, ich glaube auch ein bisschen mehr Sherry-Vorbelegung und sowas.
Ja, aber die haben im Endeffekt der Little Bay ist ausgewählt aus den kleinsten Fässern, die sie irgendwie hatten.
Genau.
Und also rührt die Geschichte. Und ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr, oder?
Weiß ich nicht, den gab's in dem Shop, wo ich Mezcal bestellt habe, für 35 Euro.
Ja, mega. Ja, der
ist einfach nicht. Mal mitnehmen. Ich kannte den noch nicht.
Ist ein bisschen voller als der normale 14-Jährige. Liegt quasi so zwischen Distillers Edition und dem normalen. Obwohl der normale 14-Jährige ist natürlich mit Alter dementsprechend ein bisschen teurer als der Little Bay. Ne? Mhm. Ja, oben gibt's gar nicht so viel. Ne? Ab und zu mal die, wie heißt das bei Diageo?
Special Releases?
Special Releases gab es jetzt immer mal.
So ja.
Ein paar 12-Jährige, glaube ich, waren das. Die waren okay.
Es gab einmal einen älteren, 21 oder sowas, oder 19
der
oder
war
18.
21, der war richtig gut. Das war so ein, der war richtig lecker. Aber jetzt der jüngere, der hatte ich überlegt, ob ich mir den bestelle, weil der war preislich auch okay, mit 99 Euro, glaube ich. War dann aber auch nur okay.
Ja, das ist dann schade. Also da denke ich mir, dann haben die mal so eine Gelegenheit, da müssten die doch eigentlich wirklich nur die besten Fässer aussuchen, ne? Aber
naja, bei Oban musst du halt mal so sehen, das ist eine kleine Brennerei, die kann auch nicht wachsen und die produzieren ja volles Rohr, dauerhaft, ne? Und da geht halt auch nichts raus, ich habe noch nie einen Oban unabhängig abgefüllt gefunden, noch nie. Wirst du wahrscheinlich auch nicht kriegen, weil die haben, glaube ich, irgendwie Produktionskapazität von, keine Ahnung, 600.000 Litern oder so, also echt nicht viel,
ja.
Weil die sind ja mitten in der Stadt und die können einfach nicht wachsen. Ja, die können nicht noch sagen, wir packen jetzt nochmal das Doppelte an Brennblasen dazu, weil kein Platz da ist. Da müssten die Gebäude rundherum abreißen und in Oban selbst sind die ja quasi, weiß ich nicht, 100 Meter vom Meer entfernt im Endeffekt und rundherum stehen auch Häuser und das ist auch so ein ganz altes, schönes Gebäude aus so fetten Granit mit, die spielen so mit diesem Schwarz und Weiß, also das Gebäude allein ist schon echt schön, haben eine coole Distillery-Tour. Können wir auf jeden Fall mal machen und wenn ihr dann oben seid, geht auf jeden Fall wirklich in der kleinen Bucht stehen, was bei uns so diese Broilerwägen sind oder Currywurst- und Pommeswägen, so diese Foodcarts, stehen da halt mit Austern. Da kannst du dir halt schön
ja, sehr geil.
Für einen schmalen Taler frisch gefangene Austern holen in so einem Wagen. Das war echt gut.
Ich sofort dabei.
Ja. Aber oben, finde ich, ist sehr unterschätzt. Ich mag die Brennerei sehr.
Ja, ich mangels Gelegenheiten und nicht so viel Kennung. Den 21er hatte ich damals probiert und diesen 14er kenne ich natürlich. Wie gesagt, den Little Bay hatte ich vorher noch nie in der Hand gehabt, hat sich einfach nicht ergeben. Von daher dachte ich, nimmst du den mal mit, kann nicht schaden für die Kohle, 35 Euro, machst du eh nichts falsch.
Ja.
Das war so das Letzte, was ich mir an Whisky eigentlich gekauft habe. nee, sonst war eher anderes auf dem Einkaufsplan.
Ja. Na, ich habe jetzt bei der Messe mir eine Sache mitgenommen, den von dir so gelobten Bunnerheaven 12 Cask Strength habe ich mir gegönnt.
Welches Batch?
2022.
Den 9, okay.
Ja, es gab beide.
Den habe ich ja noch gar nicht probiert, den 9.
Ah, okay. Ja, es gab beide, 21 und 22. 21 für 80, 22 für 85. Die sind ein bisschen mit dem Preis hochgegangen.
Ja.
Finde ich aber vollkommen in Ordnung.
Ja, ja.
Und da dachte ich mir, ach komm, das ist was, da habe ich auf jeden Fall Spaß dran.
Ja.
Weil ich habe ja schon so ein paar ähnliche Flaschen, hatte ich ja letztens schon erzählt, im Schrank. Und auch wenn eigentlich die Vernunft hätte sagen müssen, ach komm, hau ab. Aber nee, den fand ich cool, den wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. So, und das war aber eigentlich jetzt auch so das Letzte. Ansonsten habe ich in letzter Zeit eigentlich keinen Whisky gekauft. Ich habe Whisky verkauft, so ein bisschen, irgendwie mal zwei Flaschen, wo ich gesagt habe, okay, die dümpeln hier so rum und die brauche ich nicht unbedingt. Und die hatte ich irgendwann mal schon vor Monaten auf gut Glück einfach in die Base gestellt. Es kamen ein paar Leute, wollten die gern haben.
Mhm.
Das ist in Ordnung. Das waren jetzt so zwei Flaschen, die ich mal verkauft habe. Aber ansonsten bin ich gerade auch eigentlich entspannt. Es gibt jetzt nicht so vieles, was ich unbedingt brauche. Ah, der Franz kommt. Kleinen Moment.
Der Tim fragt nach einem kleinen Schwarzen. Imperial Black IPA.
Ich muss gerade Bier nachbestellen.
Na, sehr gut.
Ein Imperial Black Ale. Ich stehe ja auf Black Ale, weil Isle of Skye gibt es die Isle of Skye Brewery und die machen ein paar geile Biere und da habe ich immer Black und Red. Skye Red und Skye Black. Richtig, richtig lecker.
Es ist sowieso krass. Auf der Isle of Skye, da passiert ja irgendwie noch mehr, ne, als man so denkt. Ich habe, es gibt einen Tequila, den ich mir gekauft habe. Mijenta heißt der.
Ja.
Und da gibt es drei Expressions, also Blanco, Reposado und Añejo. Und in Deutschland gibt es nur die ersten beiden zu erwerben. Und dann habe ich mal gegoogelt, wer da so dahinter steckt.
Ja.
Und das ist so eine, ich habe den Namen jetzt vergessen, wie die Company heißt, aber das ist so von so einem Ex-Bacardi-Vorstand und irgendwie so verschiedensten Leuten aus der Bar-Szene und weiß der Geil. So ein Zusammenschluss von irgendwie Menschen, die sagen, wir wollen coole Spirituosen rausbringen. Und
okay.
auf der ganzen Welt aber.
Mhm.
Also nicht jetzt nur eine bestimmte Spirituose, sondern wollen da breit gefächert uns aufstellen.
Ja.
Und die machen auf der Isle of Skye einen Gin. Der heißt Gin 57 Grad.
Witzig.
Ich, hä? Also das letzte, wo ich daran denken würde, ist Gin, wenn ich an die Isle of Skye denke. Aber der heißt irgendwie 57 Grad Gin.
Ja, es liegt ja auf dem, was ist das, Breitengrad?
Ja, ich glaube.
Ja, ja. Ja. So, ich schenke uns schon mal was Kleines ein, bevor wir dann, damit es darf bestimmt ein bisschen atmen, denn so viel kann ich verraten, wir haben heute einen 18-jährigen Whisky, den wir als allererstes verkosten werden und ich bin mal gespannt.
Also was Volljähriges, lieber Tim.
Sehr gut.
Zu deinem kleinen Schwarzen was Volljähriges.
Sehr gut, das passt doch gut, das passt doch gut. So, schau mal, ich finde es immer schön. Wenn wir hier im Hops sind, hier gibt es immer, das müssen wir mal noch anleiern, dass es hier mal richtige Whiskygläser gibt.
Ja, stimmt, das ist ein kleines, aber ich finde die okay. Für mich passen die Grappa-Gläser.
Ja, das sind so Grappa-Gläser, ne? Oder ja. Obstergläser, eher Grappa, stimmt.
Für mich sind die fein.
Ja?
Ich finde es auf jeden Fall immer gut, dass wir hier, wenn wir unseren Poddy aufnehmen, eine eigene Flasche mitbringen können und dass es da keinen Stress gibt. Und das
davon gehe ich mal aus. Wir machen ja
gut, ist aber nicht, ist ja nicht
Deutschland, Europa, weltweit. Weltweit,
global.
Weltweit.
Aber es ist ja vielleicht nicht jedem recht, der Franz, deswegen nochmal hier Respekt.
Ja.
Der freut sich immer, wenn wir kommen. Und dann kriegt er natürlich auch mal ein Gläschen, wenn wir was verkosten.
So gehört sich das. So,
selbstredend.
Ich finde das absolut selbstverständlich, dass das so passiert. Zum Beispiel auch letztens... als wir in der Schauwaldbar waren für die Podcast-Aufnahme, da hat der Lukas auch einfach direkt gesagt, Leute, hier probiert mal, ich lasse euch mal eine Flasche da. Natürlich nicht ganz uneigennützig wahrscheinlich, als Brand Ambassador. Aber ja, na klar, finde ich absolut in Ordnung. Warum nicht?
Das ist ein guter
Sharing
Move,
is caring.
Würde ich auch so machen.
Ja.
Ne? Also das gehört sich so.
Ja.
Deswegen. Und viel besser kann er doch, wenn er eh schon mal da ist. Und
genau.
Ne, das ist ja echt super.
Ja, 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 ja. Da ist jede Messe teurer und das ist eigentlich die beste Werbung. Ja,
so. Guck mal, du musst dir überlegen, was, also alleine, was die Personalkosten, die da sind für so einen Menschen, ne? Und wenn man da mal ab und zu ein paar Flaschen rumreicht, das ist ja kein Geld.
Ja.
Das ist echt, und das ist das beste Marketing, finde ich, was du machen kannst. Ist besser als Flyer drucken oder irgendeinen anderen Scheiß machen, Werbung und irgendwo, nee. Reicht den Stoff rum, verteil den, dass die Leute den mal probieren können. Und wie gesagt, der Nova hat mich total begeistert. Der hat mich wirklich begeistert. Fand ich den geilsten.
Kam jetzt.
Ich habe übrigens das dritte Sample immer noch nicht wiedergefunden. Ich weiß nicht, ob ich das verbummelt habe im Hotel, keine Ahnung.
Das weiß ich auch nicht. Das solltest du mal suchen. Aber was ich heute gelesen habe, heute kam ein Newsletter von Kirsch. Die haben jetzt einen Single Cask rausgebracht für Deutschland exklusiv, Starward. Und gereift im, oder mit Maple Cask Finish. Also da war früher
Ahornsirup
drin.
Ich glaube, von Stauning gibt es auch so einen Maple Syrup
Cask. Okay, ja, Maple Syrup Cask.
Stauning!
Und der Lukas hatte den schon mit und ich durfte den vorab probieren.
Und?
Süß.
Zuckerstück?
Zuckerstück, Schlabberstück. Das ist so Sonntagnachmittag Kaffee. Kannst du den trinken? Perfekt. Mir persönlich zu süß. Ja, aber ich mag halt Whiskys eher ein bisschen würziger.
Ja.
Nicht ganz so süß, eher trocken. Bin ja auch Fan vom Palo Cortado Finishes. Die sind immer schön, schön trocken hinten raus. Nö, aber lecker. Ja, und da sage ich ja, obwohl dieses fast so viel Kraft hatte, hast du da noch krass die DNA gespürt. Und wo wir gerade in Australien schon sind, wir machen eigentlich einen relativ kleinen Schwenk nur heute mit unserem Blick über den Tellerrand. Und zwar begeben wir uns mal nach Neuseeland. Ein Hörer war so lieb und wir haben uns einfach ausgetauscht gehabt und er meinte, hier, wir haben einen kleinen Whisky-Stammtisch und wir probieren immer einfach ein paar Flaschen. Jeder bringt was mit oder beziehungsweise wir kaufen gemeinsam ein paar Flaschen und probieren die. Und die hatten sich unter anderem ich kann es nicht aussprechen. Ich würde mal sagen, Dundin Whisky und Doublewood abgefüllt. Und Franz, cheers. Neuseeländisch. haben den probiert und für die, die waren eher kritisch eingestellt, fanden den schwierig. Kann ich mir gut vorstellen, denn was passiert ist, im Endeffekt eine Brennerei, die nur bis 1997 geöffnet war, Willowbank heißt die in Neuseeland und 2009, 2010 wurden die Restbestände, waren irgendwie 200 bla Fässer, 80.000 Liter waren das irgendwie noch, die übrig waren, wurden dann von der New Zealand Whisky Company aufgekauft. Und die haben die jetzt im Endeffekt in einem Warehouse an der Küste liegen und füllen die nach und nach ab. Gab es schon ein paar andere. Der Matze hatte immer mal einen, der war ja da unten im Urlaub.
Oma Varian oder
ja, wie genau. Das hieß. Genau, so heißt der Ort im Endeffekt. Deswegen ist der Name dort so entstanden. Das hier ist jetzt eine andere Abfüllung, 18 Jahre alt, 10 Jahre lang im Ex-Bourbon-Fass gelagert. Und dann das Ganze in French Oak Casks, wo früher neuseeländischer Rotwein drin war.
Die haben das bestimmt 2007 das gekauft, den ganzen Kram, und haben das dann re-racked.
Genau, höchstwahrscheinlich. Und 18 Jahre alt, ne? Ist auch krass so, 8 Jahre lang und dann 10 Jahre Finish. Ich weiß gar nicht, was da jetzt Finish ist.
Würde ich eher eine Doppelreifung benennen.
Ja, da kann man sich natürlich drüber streiten. Hatten wir letztens auch die Diskussion, ab wann ist es ein Finish, ne? Ist ja völlig egal eigentlich, ja. Ich sag eigentlich immer, das Finish ist das, was kürzer ist. Aber eigentlich auch zeitmäßig quasi nach der ersten Reifung kommt. Und wie gesagt, hier 8 Jahre Reifung in Ex-Bourbon-Fässern und dann nochmal 10 Jahre Reifung in neuseeländischen Rotweinfässern aus französischer Eiche.
Also als du mir den direkt eingegossen hast und ich das erste Mal geschnüffelt habe, da hatte ich so eine leichte Klosteinnote. Die verfliegt aber so langsam. Die fand ich jetzt beim ersten Reinriechen nicht so angenehm.
Was verbindest du mit Klostein?
Ja, so, ja, wie so ein, geh auf eine Tankstelle und, oder irgendwo in so einem Restaurant, geh auf Toilette und wie das dann da riecht. Das ist so ein komischer Geruch.
Nach kann Pisse?
Nicht, nee, also dieses chemische,
okay,
so ein, wie ein Klostein. Ich kann das nicht anders umschreiben.
Okay.
Aber das verfliegt ein bisschen, also das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr.
Ja, wie gesagt, die Jungs fanden den auch schwierig, und ich muss sagen, 18 Jahre, eigentlich muss da doch ein bisschen was da sein. Der kann natürlich auch drüber sein, ne? Dass der, ich habe das Gefühl, der hat relativ viel Fass, zumindest in der Nase. Ich muss gerade suchen, ich finde nicht, wie viel Volumenprozente das Gerät hat. Ich bin aber auch blind. Ah, ganz einfach, 40. Zum Einstieg perfekt.
Also, hart auf der Fassseite, aber nicht schlecht.
Likörchen.
Ja, ich mag das, wenn die Eiche so ein bisschen pritzelt auf der Zunge. Mhm. Ne? Also, der hat ja nur 40, aber der hat jetzt schon Kraft.
Ja.
Schmeckt aber auch alt, finde ich.
Mhm. Ja.
Also, hätte ich jetzt auch nicht jung getippt.
Das liegt aber vielleicht auch an den 40 Volumenprozenten, dass dir das vorkommt, dass der deswegen wenig Alkohol hat.
Ja, er ist relativ schnell weg und dann verbleibt halt noch dieser leicht bittere Eichenabgang so im Mund. Mhm. Muss nochmal einen Schluck probieren, das war jetzt relativ wenig.
Bleibt nicht so lang, ne? Nee. Ging mir jetzt gerade auch so. Aber ich muss sagen, ich mag gerade nach dem ersten Schluck die Nase viel, viel mehr als vorher, weil die ist jetzt wirklich sehr fruchtig. Du hast hier rote Früchte, aber auch ein bisschen Zitrone, Grapefruit kommt da so ein bisschen mit raus. Also schon ein bisschen spritzig für das Alter, ganz angenehm. Und ich hätte viel mehr Vanille erwartet, die ist kaum da, ein bisschen mehr würzig. Ganz leichter Hauch von dunkler Schokolade in der Nase fängt jetzt an. Eigentlich ganz nett.
Ja, aber er ist auf der Zunge, performt er nicht so. Also jetzt beim zweiten Schluck kommt das noch schwächer rüber, also mit noch flacher, würde ich sagen. Und davor bleibt halt dieser kurze Eichenpunch, der ist ganz geil, finde ich. Mhm.
Ich finde ein bisschen salzig am Anfang. Wenig.
Beim ersten Schluck? Danach relativ wenig. Ein bisschen Orange, bisschen so herbe Schokolade.
Und bei der Orange tatsächlich auch nur so ein bisschen so ein Hauch, wie du das manchmal von Cocktails kennst, wenn da so die Öle drüber gesprüht werden. Ja. Nur so ein bisschen ist dabei. Man könnte jetzt auch sagen, der hat Finesse. Kommt drauf an, was man erwartet. Aber
ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn man sowas mal eingegossen bekommt. Das ist okay.
Ja.
Aber haben muss Flasche ist das nicht.
Nee, auf keinen Fall. Ich muss sagen, für 18 Jahre knapp 60 Euro, unter 60 Euro. Ja, halber Liter.
Das ist ein guter Preis.
Ja, schöne Box dabei. Ja, hast hier im Endeffekt ein wunderschönes Logo drauf mit den Umrissen von Neuseeland. Ist mal ein schönes Geschenk auf jeden Fall für jemanden, der vielleicht nicht alltäglich oder so also im Whisky-Game drin ist. Kann man das auf jeden Fall machen, ist was Exotisches. Ich finde jetzt, er ist nicht so, dass man sagen würde, okay, ich gebe ihn weg. Ist ein easy Drinker. Also ich würde den jetzt auch, wenn nichts anderes da ist, kein Problem. Hätte ich überhaupt keine Bauchschmerzen mit.
Nee, den kann man schon trinken. Das ist nicht, aber wie gesagt, es ist, dadurch, dass er so schnell weg ist, neigt man da, glaube ich, auch schnell nachzukippen.
Halber Liter reicht dann nicht.
Das ist so ein Ding, glaube ich, wenn du ein Tumbler-Trinker bist, dann haust du dir dann mal eben 5-6 cl mal in so einen Tumbler rein, weißt du?
Ja.
Und dann ist nach,
ja, genau.
nach 7-8
ja,
genau. Drinks ist die Bude leer.
Ja, genau. Das stimmt. Der ist ja, also fast schon süffig, weil das ist, du trinkst den gerade wie ein Rotwein fast.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Ich überlege gerade, wir müssen jetzt vielleicht nochmal den Rest aufheben und mal aus einem großen Glas probieren.
Aus dem Tumbler meinst du?
Nee, sowas wie 1920 Blenders.
Achso, okay. Ja, können wir auch
machen. Glas mit viel Raum, Rotwein- oder Weißweinglas. Da könntet ihr wahrscheinlich profitieren von. Weil jetzt hier kommt relativ auch. Ja, die Nase geht. Die Nase finde ich noch finde ich ausgezeichnet. Also die finde ich gut. Auf der Zunge, leider. Der könnte ein paar Prozente mehr vertragen. Ja. Einfach,
also
ne?
Wie gesagt, die Nase, er ist halt auf dem Mund ein bisschen schwach.
Ja.
Aber das hast du ja bei einigen Whiskys mit etwas höherem Alter und niedriger Apfelstärke. Ne? Dann, das ist auch, finde ich, so, wenn du so einen 18-jährigen Glenlivet hast.
Ja.
Der riecht auch total gut. Dann kommt er mit so 40% um die Ecke und dann ist irgendwie das Erlebnis im Mund relativ blass.
Ja, das stimmt. Aber ja, stimmt. 18 Jahre Glenlivet ist eigentlich geil.
Mir fällt es gerade ein, wegen 18 Jahren, ne? Und muss ich gerade an Glenlivet denken, ne? Diese 40%-Pulle.
Wo du Glenlivet sagst, weißt du, wen ich auf der Tarona getroffen habe? Den lieben Ike.
Ah.
Ja, Ike war da, hatte seine ganze Range mit, ein bisschen geschnackt, haben Studien angestellt über die Besucher der Messe, haben uns überlegt. Haben einfach mal geguckt, so wie viele der Gäste sind denn überhaupt noch so unter 35?
Unter 35?
Ja. So so wie viel Prozent haben wir mal geschaut und einfach mal geguckt, so ein bisschen analysiert.
Das Whisky-Game ist leider ein dicke, alte, weiße Männersport.
Es waren so 20 bis 25 Prozent haben wir geschätzt.
Ja.
Aber das ist schon in Ordnung.
Das wäre schon viel, ne?
Das war so. Es waren relativ viele junge Leute auch dabei, die auch interessiert waren. Auch in meinen Tastings. Ich habe an dem Wochenende, ich glaube, 4 Tastings gemacht. Und da waren auch relativ viele junge Leute dabei, was mich überrascht hat. Ja, also war echt cool.
Ich meine, wir hatten das Thema, glaube ich, auch schon mal bei uns im Podcast. Man darf ja nicht vergessen, das Whisky-Hobby ist auch nicht so ganz günstiges Hobby. Und dementsprechend, wie soll ich das sagen, ist das auch eher was für Leute, die sich irgendwie schon ein bisschen gesettelt haben im Leben und nicht für Anfang 20, wo du halt mit deinem Geld auch noch andere Dinge anstellen musst, ne? Deswegen glaube ich halt, ist Whisky halt auch eher was für die älteren Semester. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt immer nur ab 50 plus, aber so Anfang 20, Mitte 20 ist vielleicht noch ein bisschen jung für Whisky.
Ja, das stimmt, aber oftmals war es wirklich so, dass die Eltern mit ihren Frischlingen kamen, denen das gezeigt haben, so einfach mal hier, guck mal. Das findet halt gerade so ein Umdenken statt, ne, von... Ja, vor 10 Jahren hatten wir diese 99-Cent-Partys, All-You-Can-Drink-Partys und jetzt gehen alle Leute eher bewusster mit Alkohol um. Lieber weniger, dafür besser. Du vielleicht jetzt nicht, aber...
Canadian Club Cola.
Das war eigentlich ganz geil.
2,50 Mark.
Ja, der schmeckte gut eigentlich. Ja, der war wirklich gut. Ich war überrascht. Wie gesagt, es hat mich halt total schockiert, wie gut der eigentlich war. Und das Problem war ja immer, was ich hatte, Whisky Cola, kannte ich nur mit Jim Beam. Und das war halt einfach nur, sorry, ekelhaft.
Ich kann das auch nicht trinken.
Das geht gar nicht.
Also Bourbon Cola, finde ich, kannst du mich mit jagen.
Ja, aber Canadian Club Cola, das war mal geil. Ja. Das war mal geil, das stimmt. Nee, aber wie gesagt, insgesamt waren schon ein paar junge Leute da, das hat mich gefreut. Und was witzig war, eine Situation war auch so, ich glaube, der Matze war ja auch mit, der hatte die gute Frau am Stand und meinte, war total cool. Das war halt Mama und Tochter und die Mama hat einen Dram probiert und meinte, der war lecker. Musste die Tochter aber erstmal den Dram für die Mama bezahlen.
Sehr vernünftig.
Und hat gesagt, war lecker, dann nehme ich eine Flasche. Musste die Tochter die Flasche bezahlen.
Und wie war das Alter von Mutter und Tochter? Ungefähr? Also 60 und 40? Oder?
Nee, ein bisschen jünger als 40, ja. Und aber das dann hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Matze war oder Marco, auf jeden Fall ging es ja nur so, du musst wohl heute den ganzen Abend hier bezahlen und die Mutter darauf nur so, ich habe so viel Geld da rein investiert, das kriege ich jetzt Payback-Time. Ja, sowas. Das
ist doch ein cooler Spruch.
Ja, sowas hast du auch gesehen, war witzig auf jeden
Fall. Carona, ansonsten Tasting hast du gemacht.
Ja, einfache Sachen.
Flora und Fauna Tasting.
Ja, war mega krass. Wir haben so überlegt, was können wir für Tastings anbieten und haben so die Standards gemacht, weil wir sind ja dort mit Artback und Glenmorangie, aber auch die komplette Diageo Range. Und ich habe im Endeffekt ein Glenmorangie Tasting gemacht, Flora und Fauna und da haben wir gesagt, so, okay, was könnte interessant sein, so, was jetzt noch nicht jeder kennt. Und die Flora- und Fauna-Sachen haben ja viele Whiskys dabei. Die kriegst du natürlich nur bei unabhängigen Abfüllern oder ab und zu mal bei den Special Releases.
Ja.
Und da haben wir davon ein Tasting gemacht und das war sofort ausverkauft. Und dann haben wir noch das Ganze noch mal ein zweites Mal gemacht, weil die Nachfrage so groß war. Und das war dann auch echt gut besucht. Und es hat Spaß gemacht. Die Leute hatten richtig Bock, die waren interessiert. Man konnte einfach mal, also es war fast kein Tasting, es war eigentlich so ein paar Leute da sitzen zu haben, mit denen du ein bisschen schnacken konntest. Das war echt schön. Und was habe ich noch für ein Tasting gemacht? Achso, ein Einsteiger-Tasting, was auch immer sehr viel Spaß macht.
Jetzt muss ich dich mal was,
durch Schottland.
Jetzt muss ich dich mal was fragen. Ja. Alles, was du jetzt genannt hast, richtet sich ja mehr so an den Beginner. Oder zumindest den, der noch nicht so ganz tief im Thema ist.
Ja.
Also Glenmorangie sind ja jetzt Standards wahrscheinlich irgendwie 10,
ja.
12, 14 oder so, ne? Und dann eben diese Fassreifung, Fassnachreifung.
Ja.
Flora und Fauna ist jetzt vielleicht ein bisschen spezieller, sind aber auch eigentlich so Einstiegsmalls, würde ich sagen.
Alles 43 Volumenprozent, ja.
Ist es dem geschuldet, dass auf den Messen so viel auch, ich sag jetzt mal, neues Publikum am Start ist, was eben diese Erfahrung erst noch sammeln muss und deswegen so ein Einsteiger-Tasting sich sehr gut verkauft, wäre für mich die eine Frage. Oder ist es so, dass einfach so Spezialisten-Tastings wie 4 alte Artbacks aus den 70ern einfach zu teuer sind und die Leute sowas als Line-Up auf einer Messe nicht nacheinander wegtrinken wollen? Weil das könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas...
Also ich kann dir ein großes Problem sagen und das ist die Zeit. Eine Stunde für 4 Whiskys.
Man hämmert das so weg, ne?
Und wenn du alte Whiskys hast, die müssen atmen,
ja.
Das ist von der Zeit sinnlos. Finde ich totalen Quatsch. Da möchte ich mir 2 Stunden eigentlich Zeit nehmen.
Ja, das stimmt.
Und wir hatten ja auch noch andere Tastings. Das waren aber Artbacks zum Beispiel, diese ganzen Committee Releases und so ein Spaß. Oder fast starke Whiskys und so weiter. Das ist in Ordnung, das kann man alles machen. Auch solche Tastings wie volljährig, alles 18-jährig oder älter, das ist auch in Ordnung. Aber alles, was drüber geht mit Raritäten, ist auf so einer Messe eigentlich Perlen vor die Säue. Weil eine Stunde Zeit für 4 Whiskys, das ist totaler Quatsch. Du kannst dich nicht wirklich damit beschäftigen.
Ja. Ist ja so ein bisschen auch Charity-Rarität-Tasting beim Jens, ist ja auch so ungefähr.
Aber da hast du viel, viel mehr Zeit. Da hast du 10 Whiskys und hast eigentlich...
Ja, du sitzt den ganzen Abend, du kannst ja dein Glas immer stehen lassen.
Genau,
ne,
und so, Open-End-Zeit und du kannst dir das einteilen, das ist schön. Und bei so einer Messe ist das wirklich, da kann man Sachen, wer interessiert ist und vielleicht noch nicht ganz so tief im Thema ist, da ist das perfekt. Ja, da ist das perfekt. Aber wenn du dich wirklich mit dem Whisky beschäftigen willst und auch einen entspannten Abend haben willst, dann mach ein richtiges Tasting. Ja, dann gehst du, wie bei uns im alten Papierlager, wo wir einfach sagen, okay, wir fangen 19 Uhr an und dann guck mal, wie lange das geht. Bisschen was zu essen dazu. Oder du gehst nach Delitzsch zu Jens, der nimmt sich auch einen ganzen Abend Zeit. Und dann hast du auch die Ruhe, dich damit zu beschäftigen, was viel, viel mehr Sinn macht. Ja? Und
total.
Diese Einsteiger-Tastings, eins haben wir davon gemacht, ja, in 3 Tagen. Das ist dann ganz nett. Das suchen sich dann die Leute, die Einsteiger sind, tatsächlich raus und dann ist gut. Ja, das ist wunderbar. Und das war dann jetzt die Reise durch Schottland, was auch Spaß macht, weil du halt zu vielen verschiedenen Brennereien, du fängst ja an entspannt mit Glenkinchie, machst weiter.
Classic Malls quasi.
Genau, ja, war bei uns alles Classic Malls. Was Spaß macht, das Portfolio lässt es einfach zu. Du kannst natürlich das Ganze auch, wir hatten wie gesagt auch die Fassstärken dabei und so weiter, da musst du halt immer gucken dann, ja. Und nö, das passt schon. Und ich finde, wenn du wirklich so ein auf einer Messe Raritäten probieren, ist halt auch schwierig. Das kann man machen. Ich finde es dann aber wirklich in einem Setting auf der Tarona wäre es mir zum Beispiel nichts, weil viel zu viel los ist. Das war wirklich ordentlich gefüllt am Samstag. Das wäre für mich was, wo ich mich dann auf Schloss Trebsen irgendwo kurz in der Ecke hocke und einfach mal innehalte. Ja, da habe ich dann Bock drauf. Das ist dann irgendwie ganz schön. Da habe ich mir vor ein paar Jahren mal einen, ich glaube, 73er Old Pulteney gekauft. Der hat dann 25€ der Dram gekostet und den habe ich dann 2 Stunden mit mir rumgetragen, ja, und immer mal wieder reingerochen, ein bisschen Handwärme gegeben und so weiter. Das ist dann schön. Und dann kann man sich auch Zeit lassen, wenn du den ganzen Tag da bist. Und das ist so mein Ansatz, mein persönlicher aber. Ja, und gibt natürlich auch Leute, was dann auch schwierig ist, wenn die Tastings spät sind, sind die vielleicht schon den ganzen Tag auf der Messe. Und dann haben die auch eigentlich schon genug. Und wenn du dann noch zum Ende des Tages ein Tasting hast, dann ist es vielleicht auch zu viel.
Ja,
musst du dann auch mal so sehen.
Definitiv.
Ja.
Also ich sehe für mich jetzt als Konsument und jemand, der auf so eine Messe geht, so ein Tasting in so einer, auf so einer Messe sehe ich eh ein bisschen kritisch, weil ich will eigentlich von Stand zu Stand, ich will gucken, was für Flaschen es gibt und will nicht sozusagen 4, 5 vorgesetzt bekommen. Für so ein Beginner-Tasting finde ich das super, weil dann hast du halt jemanden da, der hat Ahnung, der hat die Sachen gut sortiert, du gehst da hin, erfährst ein bisschen was, da hat auch jemand Zeit, was zu erzählen zu den Whiskys, das hast du ja im normalen Stand nicht.
Genau.
Ne, von daher alles gut, aber so für, weil ich will eigentlich coole Flasche, das will ich probieren.
Genau.
Das ist so eigentlich ja mein Ding, wenn ich dann mal da bin. Jetzt in Leipzig an dem Wochenende habe ich beim Jens so hinter ihm im Regal Springbanks entdeckt. Da hatte der so 8, 9 alte Springbanks rumstehen. Da habe ich dann auch 2 probiert. Ne? Und weil ich dachte, hey cool, du hast Springbank. Ja, hänge ich nicht an die große Glocke, aber habe ich natürlich da. Ja, dann zeig mal, ich hätte gerne mal einen Bourbon-Fass.
Ja.
Ne, so, und dann hat er da mir 2 Flaschen hingehalten, habe ich gesagt, okay, ich nehme die. So, ne? Und alles unabhängige Abfüller, irgendwie 2,7, 2,8 gebottelt, weißt du, so cooles Zeug, ne?
Ja.
Und sowas kriegst du ja sonst auch nicht, ne? War jetzt alles auch nicht irre teuer. Ne? Also von daher, schönes Ding.
Was sich immer lohnt, wie ich finde, ist, wenn man eine Brennerei zum Beispiel noch nicht kennt und hat ein Tasting zu dieser einen Brennerei. Das ist ja wie ein Mini-Brennerei-Besuch. Du hast jemanden, der kennt die Brennerei, der erzählt was über die Brennerei, bisschen was zur Geschichte, bisschen was zu den Abfüllungen, zum Hausstil und dann gibt es 4 verschiedene Qualitäten. Das ist perfekt auch auf einer Whisky-Messe. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Und,
definitiv.
Genau. So, wie gesagt, Glenmorangie war genau das. Da erzählst du ein bisschen was zur Brennerei, zu den Ansätzen, die im Endeffekt haben. Und dann ist das für viele auch was Neues, die sich jetzt vielleicht damit, die kennen vielleicht Glenmorangie 10 aus dem Supermarkt, aber wissen jetzt nicht, wie jetzt der Ansatz mit den verschiedenen Fassreifungen ist, mit den Sondereditionen und so weiter und so fort.
Ja.
Genau.
Dr. Bill Lumsden.
Dr. Bill Lumsden, das war geil. Habe ich das Tasting gemacht, auf einmal guckt mich einer an. Ich dachte, Dr. Bill Lumsden macht das Tasting. Ich so, nein. Steht doch nirgendwo. Doch hier. Dr. Bill Lumsden kreiert die Whiskys für Glenmorangie. Ja, das steht da, aber nicht, dass er das Tasting macht. Ja, da war der junge Mann ein bisschen enttäuscht, dass dann ich da stand. Ja. Aber war dann auch okay. Hat dann trotzdem Spaß gemacht. Er ist dann auch zufrieden rausgegangen. Das war ein bisschen, ja, das war ein bisschen witzig, wie ich finde.
Du hast noch einen zweiten Whisky mitgebracht.
Ja, und zwar auch auf der Messe hat mir der liebe Tobi einen Scapegrace mitgegeben. Und wie er hat.
Sag nochmal, wie heißt die Distillerie?
Scapegrace.
Scapegrace.
Ja. Und zwar ist
der S-C-A-P-E-G-R-A-C-E.
Ja. Und zwar ist es der Revenant 3.
The Revenant.
The Revenant. Der Revenant 3. 46 Volumenprozente und wie du sicher schon gerochen hast, ein bisschen rauchig. Ein bisschen rauchig.
Okay. Habe ich noch nicht gerochen.
Probier einfach mal. Revenant produziert schon seit relativ vielen Jahren Whisky, haben aber erst im letzten Jahr ihren ersten Whisky rausgebracht. Die haben so klammheimlich angefangen zu produzieren.
Ja.
Und die sind familiär auch verbandelt eben mit Willowbank. Muss irgendwie Sohn und Vater die Connection sein, die wir hier haben. Und die bringen gerade Whiskys auf dem deutschen Markt raus. Ich glaube, Österreich ist auch dabei. Geht alles über La Maison de Whisky, die da hier in Europa importieren. Und ja, ich fand den interessant. Ich habe den probiert und habe gesagt, so, okay, schmeckt total abgefahren. Die Räuchern im Endeffekt, beziehungsweise Räuchern, das Rauchmalz wird hergestellt mit etwas, ich muss noch mal gucken, das heißt Manuka. Das sind Kräuter, die werden im Endeffekt auf das Malz gelegt, wenn es gedarrt wird.
Okay.
Und dann nehmen die diese Aromen an, deswegen schmeckt der relativ speziell, aber ich fand's cool.
Ich habe jetzt im ersten Moment gedacht, das ist ein Roggenwhisky.
Nein, es ist, ich habe nochmal hinten drauf geschaut, es ist tatsächlich ein Single Malt Whisky.
Ja, aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Warum ich darauf komme?
Würzig.
Es ist diese Würzigkeit, die, ja, die so ein bisschen man vom Rye öfters hatte.
Ja, nein, es ist tatsächlich ein Single Malt Whisky und das Ganze trägt leider noch kein Alter, wird aber genau 3 Jahre alt sein. Ja, wie gesagt, produzieren seit 4 Jahren ungefähr, bisschen mehr als 4 Jahren und 46 Volumenprozente. Und es gibt inzwischen, ich glaube, 3 Qualitäten hier auf dem deutschen Markt, fast stark. Dann einen in Trinkstärke und eben diesen Revenant, den ich hier stehen habe, Revenant Limited Release 3. Das Schöne ist, alle immer mit Flaschennummer und kleine Batches. Ja, es sind ungefähr so immer 4000 Flaschen, die abgefüllt werden. Und ja, die kommen jetzt so langsam. Und,
aber das ist ja das, was man so Small Batch nennt, ne? Also kleine, ja, Produktion.
Genau. Ja. Ganz niedlich, schöne Flasche, fette Flasche.
Fette Flasche.
Hat ein bisschen
Monsterglas
von einer Kümmerlingflasche. Nur kleiner.
Also eine Kümmerlingflasche, die so flach gekloppt wurde und die unten so einen 2,5 Zentimeter dicken Glasboden hat. Mhm. Sieht wirklich schon schick aus. So mit erhabenen Schriftzeichen drauf und so. Nett.
Genau. French Oak. Auch wieder.
Wieder French Oak, ne?
Wieder French
Oak. Also die Australier und die Neuseeländer. Ich meine, klar, als Weinland nutzt du das natürlich. Warum sollen die sich Bourbonfässer aus sonst wo herholen?
Ja.
Aus den USA, wenn die Weinfässer zuhauf zu Hause rumstehen haben.
Ja. Und ich finde den im Geschmack wahnsinnig voll für einen Dreijährigen. Der ist total rund.
Ich traue mich gar nicht zu probieren. Ich finde, der riecht sehr abgefahren auch schon.
Der riecht abgefahren, aber der Geschmack, also die Nase ist nicht so stark wie auf der Zunge. Ich finde den im Geschmack extrem lecker. Deswegen habe ich mit dem lieben Tobi gequatscht und er hat uns eine Flasche zur Verfügung gestellt, die er auf der Messe mit hatte. Die war schon angebrochen und der war schon ein paar Drams raus und er meinte so, ja komm, nimm mit. Und ich habe gesagt, ja, finde ich cool, dass ich den einfach gerne besprechen wollte. Was sagst du?
Sehr, sehr eigen.
Okay, inwiefern?
Der hat so eine, also der ist erstmal kommt der relativ steil rein, finde ich. Mhm. Also die 46%, die punchen ganz gut. Dann habe ich so einen Moment, den ich nicht so richtig zuordnen kann jetzt nach dem ersten Schluck. Direkt nachdem der angekommen ist, breitet sich so ein eigenartiger, ich denke, das sind diese Manuka-Gewürze oder so ein genau. Eigenartiger Ton aus.
Ja.
Und dann kommt aber schön Schokolade, Orangen, rote Früchte. Also kommen nette Noten. Und ich finde so ein bisschen Kakao.
Ja.
Der ist irgendwie kakaoig.
Und
also nicht Schokolade, sondern so dieser Backkakao, so trockener Kakao.
Das war genau mein Gedanke auch, als ich den probiert habe. Ich fand, das ist eine Kakaobombe. Und auch, wenn du dann nochmal riechst, hast du es auch in der Nase. Nämlich diese leichte Säure. Kakao ist ja per se eigentlich auch leicht sauer.
Mhm.
Hat auch was damit zu tun. Und wo du vorhin sagtest, Würze, das sind halt eben die französischen Eichenfässer.
Ja.
Es ist nämlich keine Vorbelegung, es sind wirklich frische französische
Eichenfässer,
ne? Also eher so in Richtung...
Also keine Weinfässer?
Nein, keine Weinfässer. Es sind frische, also fresh French Oak wurde hier verwendet. Und man muss sich kurz dran gewöhnen. Es ist was anderes. Kannst du mit Schottland nicht vergleichen. Ja. Aber wenn du überlegst, wir befinden uns hier, ich glaube, genau auf halbem Weg zwischen Äquator und Südpol. Das heißt, die haben extreme Hitze im Sommer, extreme Kälte im Winter. Ist ja perfekt im Endeffekt für Whisky, ja, zum Reifen.
Turboreifung.
Naja, weil das Fass macht unfassbar weit auf im Sommer und verschließt sich total krass im Winter. Und das heißt, das lässt wahnsinnig viel Spirit rein und dann nimmt der Alkohol im Winter wahnsinnig viel mit aus dem Fass. Das heißt, die Fässer sind super aktiv. Ja, ich habe überlegt, ey Leute, eigentlich, ihr müsstet doch die lokalen Weinfässer nehmen. Nimmt mal einen geilen Sauvignon Blanc aus Neuseeland und ballert da mal euren Whisky rein. Könnte ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Witzig finde ich jetzt, was ja auch gerade in Schottland passiert, dass bei der Darrung des Malzes jetzt Kräuter mitverwendet werden. Ist so ein bisschen wie Poutine. Da wird ja auch so ähnlich gemacht, glaube ich. Ne? Dass du dort verschiedene Botanicals mitverwendest bei der Herstellung des Malzes. Kann man machen.
Ich habe hier gerade, ich habe jetzt so eine Süße,
ja.
irgendeine helle Frucht schleicht sich da rein gerade.
Stachelbeere.
Ja, vielleicht, ich kann es nicht so richtig zuordnen.
Mhm.
Also der hat auf jeden Fall eine krasse Journey hier bei 2CL.
Ja.
Da geht einiges.
Wie gesagt, ich fand den einfach, als ich den probiert habe, von den dreien, die es im Endeffekt gab, fand ich den super. Hat mir wirklich gefallen und auch jetzt, ich finde den, das ist so ein easy Sipper irgendwie. Du hast gesagt, dass die 46 reinknallen, finde ich gar nicht.
Scapegrace. Also jetzt beim zweiten Schluck ist auch wieder entspannt. Das ist bei mir der erste Punch
okay,
ist dann
okay,
so
ja.
Immer ein bisschen hart. Spannend. Also sehr interessant, sehr interessantes Profil, wirklich, wie du richtig sagtest, sehr eigenwillig.
Ja, das total.
Und also für Leute, die auf Exoten stehen, die jetzt nicht nur den Standard, ich will meinen Glenmorangie trinken oder meinen Glenlivet oder meinen Glenfarclas oder weißt du, sondern die irgendwie auch mal auf andere Arten von Whisky stehen und das mal probieren wollen, ist das cool. Mich erinnert das trotzdem so ein bisschen an Kyrö.
Total, ja. Hat ein bisschen was ja, davon.
Deswegen bei mich auch mit diesem Rye-Ding und so, habe ich immer noch das Gefühl, es könnte auch eigentlich ein Rye-Whisky sein.
Ja.
So ein dänisches Fass-Experiment.
Ja.
Das so Küre mit irgendeinem Special-Fass oder so.
Ja.
Hätte ich die gekauft. Wenn du mir das so eingegossen hättest und gesagt, das ist ein Küre aus French Oak, hätte ich das gekauft.
Ja, hat, wie gesagt, dieses Rye-ge unterschreibe ich sofort. Absolut. Ich bin gespannt, was von denen noch kommt. Ich glaube, da steckt Potenzial. Also ich habe die anderen zwei ja auch probiert. Der eine war eher so, geht so. Da habe ich gesagt, ja, okay, das ist jetzt was, das muss man nicht in eine Flasche füllen. Aber der zweite, der auch so ein bisschen fast stark war, der war sehr lecker. Kann man jetzt im Endeffekt in Deutschland, glaube ich, kaufen. seit letztem Jahr. Sind jetzt relativ neu. Mal gucken, was da noch kommt.
Scapegrace. Ich muss es ein paar Mal sagen, sonst kann ich das nicht behalten. Scapegrace.
Ich finde den Namen
aber
geil.
Scapegrace. Leute, auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Da geht was.
Kann man auf jeden Fall mal gucken. Importeur habe ich auch noch nie gehört. Sprithöcker oder Höcker.
Manchmal sind das schon eigenartige Wege, wie so Spirituosen von irgendwoher ins Land kommen.
Ja. Wie gesagt, nach Europa kommt das Ganze über La Maison de Whisky. Steht auch auf der Flasche hinten drauf. Ansonsten
okay.
In Deutschland Sprithöcker. Noch nie gehört. Aber spannende Sache. Sollte man auf jeden Fall dranbleiben. Wie gesagt, ich habe letztens irgendwo einen Artikel gelesen. 5 Distilleries to watch in 2023. Und da war auch Scapegrace dabei. Deswegen bin ich da relativ schnell hellhörig geworden. Müssen wir mal probieren. Kann ja geil sein. Dann wird das vielleicht so wie mit Thü. Thü geht ja gerade mega durch die Decke.
Ja, Tim, wir sind da immer Early Adopter, weißt du? Das ist
ja,
so.
Ich meine...
Nee. We see your potential.
Ja. In Zukunft wird es die Dram Good Whisky Beratungs AG geben.
Genau. Also wenn ihr eine junge Distillerie seid und ihr habt irgendwie Interesse daran, dann überweist uns einfach einen Tausender und dann...
Pro Stunde.
Ein Tausender erstmal, damit wir überhaupt eine E-Mail beantworten.
Wir sind so voll von uns selbst.
Ja, das ist geil.
Das finde ich gut.
Nee, passt schon. Ich finde, ist ja, weil du Tür sagtest, da ist ja tatsächlich ein bisschen was im Gange.
Übel.
Kommen wir nochmal zu, aber die drehen gerade gut auf. Neues Fassanteilsprogramm, Tasting-Serie in Deutschland.
Mhm.
Da wird einiges gehen, da informieren wir, glaube ich, nochmal in Ruhe in einer der nächsten Folgen nochmal ein bisschen drüber.
Das machen wir.
Und da brauche ich ein bisschen Zeit für, das würde ich ja ungern bei dem Geschrei in der Bar machen, aber da geht was. Tü ist weiterhin, finde ich, ganz spannender Laden und entwickelt sich brutal.
Ja.
Ist toll, ist ganz toll, was die da
erzähl
alles...
Erzähl nicht zu viel, erzähl nicht ja, zu viel. Erzähl
machen
nicht zu
wir
viel.
Dann.
Aber wo wir gerade bei Scapegrace waren und mit alternativen Malzherstellungsverfahren, wie gesagt, hier im Endeffekt diese Kräuter Manuka, die hier mitverwendet wurden bei Melzen. Hast du diesen Glenmorangie A Tale of Forest mal gesehen?
Gesehen schon, aber nie probiert.
Genau. Und wir hatten jetzt mit auf der Messe und ist halt null Glenmorangie. Null. Hat überhaupt nichts mit der Brennerei zu tun. Also wer da mal, die fangen jetzt an, die haben ja im Endeffekt diese Lighthouse Distillery auf ihrem Gelände gebaut. Dieses riesengroße Glasding, wo die einmal ihre Brennanlage dupliziert haben, aber ausschließlich für Experimente. Die können im Endeffekt den Schwanenhals hoch und runter fahren, je nachdem, was sie für einen starken, also einen schweren oder einen leichten Brand kreieren wollen. Und dieser Tale of Forest, da haben die einfach mal bei der Melzung des Getreides Botanicals mit hinzugefügt. Birkenrinde, Wacholderbeeren und Heidekraut.
Das ist auch genau das Feedback, was ich gehört habe von den Leuten, die es probiert haben. Wacholderbeeren. Also viele sagen, dass der Tale of Forest schmeckt, als hätte jemand so ein, also in einem Glas vorher Gin drin gehabt und dann Whisky reingegossen.
Ja, aber nee, also das ist, du schmeckst...
Also als wäre so ein Spritzer-Gin mit drin. So.
Ein bisschen, ja, aber das ist gar nicht primär der Unterschied. Der größte Unterschied nee,
also von,
ist einfach...
Also von, was die, was, das war ja. Das Feedback von Leuten, die es probiert haben. Die sagen, es schmeckt irgendwie... Als wäre das so ein bisschen ginnig-kräutrig.
Genau, kräutrig definitiv, ginnig, aber der größte Unterschied ist, der hat auf einmal einen Chili-Catch, wie Talisca. Das ist total abgefahren. Kenne ich von der Brennerei überhaupt nicht. Du lässt den auch gar nicht sprittig oder so, weil der ist gleichzeitig total ölig und fett im Mund. Wir müssen nochmal ein Sample davon besorgen, wir probieren den auf jeden Fall hier nochmal. Der ist ölig und fett im Mund, also ganz krasse Viskosität. Und gleichzeitig, je länger du den auf der Zunge lässt, desto intensiver und feuriger wird er. Total interessant. Würde ich sagen, ja, ist ein Talisker aus irgendeinem krassen Süßweinfass oder irgendwas, weil der halt so ölig, fett, süß, gleichzeitig extrem würzig, feurig und dickflüssig ist. Hat für mich, wie gesagt, relativ wenig mit Glenmorangie zu tun. Aber cool. Auch mal so, wie gesagt, Tellerrand.
Ja, also... Also die Experimentierfreude von Glenmorangie, da kann man ja wirklich nichts gegen sagen. Also
hey, Riesen-Company.
Ob das Hefen sind, ich meine, die haben ja wirklich jedes Pferd da schon geritten.
Ja.
Und die müssten das ja nicht machen, ne? Aber das ist so deren Ding, deren Style, eben da sehr experimentierfreudig zu sein, finde ich cool. Auch wenn ich das nicht alles haben muss, ne?
Null.
Oder ich finde auch diese jährlichen Abfüllungen und so, das sind nicht immer gute Sachen dabei. Gab es auch einige Enttäuschungen, wo ich gesagt habe, was bringen die da raus? Aber gut.
Ja, zum Beispiel der mit den, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber mit diesen isolierten Hefen, die den dann...
Irgendwelche wilden Hefen vom Brennereigelände oder...
Das Ding war total Schrott, sorry, mit Verlaub. Das war unnötig.
Wirklich Schrott.
Aber ich habe am Wochenende den Bacalta mal wieder probiert, aus dem Madeira-Fass. Junge, übelste Bombe. Ja, richtig gut. Kann man auf jeden Fall machen.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass der gut ist. Ich habe ihn auch noch nicht probiert.
Ja.
Ich habe die... Ich weiß gar nicht, ich habe mir mal bei irgendeiner Teilung, habe ich mir mal die ersten 8, glaube ich, von diesen Sonderabfüllungen mal geholt.
Schlauer Bursche.
Und habe mir daraufhin den Gewinner, den Milesan, nochmal neu gekauft.
Ich liebe den.
Ich liebe den. Ich liebe den.
Das hätte ich auch machen müssen.
Den gab es bei einem uns hier in Leipzig ansässigen Händler mal für einen schmalen Taler.
Ah, Filipovic.
Habe ich mir nochmal ein Fläschchen mitgenommen.
Sehr gut, sehr gut. Ich möchte gerne ein Lied auf unsere Dram Good Music Playlist packen, bevor wir, die haben wir so lange nicht mehr gefüllt,
ja, gibt mir auf den
Sack. Ja,
sträflich vernachlässigt.
Vielleicht packe ich auch gleich zwei drauf. Auf jeden Fall, Nummer 1 ist Zimi Ja von Rhythm and Sound. Geiler Dub. Richtig gut. Habe ich letztens gehört, abends, spät, nach einer Flasche Wein. Und habe einfach meine Anlage einfach laut gemacht, auch wenn die Nachbarn geschlafen haben. Und perfekt, ist richtig gut, sehr, sehr entspannt, aber halt, wer tiefe Bässe mag, ist da an der richtigen Adresse. Tiefe Bässe, richtige Adresse. Sehr gut, das reimt sich. Und Nummer 2 ist gerade so ein DJ-Typ. Fred Again heißt der, und der hat aber Mike Skinner von den Streets reaktiviert und einen Track rausgebracht, und zwar heißt der Track einfach Mike. Also Fred Again und The Streets mit Mike packe ich mit drauf, hatte ich einfach Bock. Wir müssen die Playlist wieder füllen.
Ja, du hast recht.
Ich habe auch noch viel mehr. Trettmann hat neue Mucke rausgebracht, richtig gut.
Aber das Album ist noch nicht da, ne?
Ist noch nicht da, der bringt aber gerade, also der hämmert gerade die Singles raus, und jetzt ist Ende des Monats in Leipzig spielt er auch im Haus Auensee, ja, und macht im Endeffekt eine Deutschland-Tour gemeinsam mit Kitsch Creek. Und es ist ja das letzte Mal, dass quasi Trettmann und Kitsch Creek was zusammen machen. Von daher finde ich es sehr schade, dass ich da leider nicht hin kann, weil ich ein Tasting habe, aber ich wäre da sehr gern hingegangen.
Ich nicht.
Ich
mag Trettmann sehr. Ich war auch auf einem Konzert Open Air in im Täubchental vor Corona.
Ja.
Ich mag das Haus Auensee nicht.
Deswegen, ja,
gehe ich da nicht hin.
Das
ist scheiße. Also ich mag den Laden überhaupt nicht. Ich gehe da sehr Ich war da auf zwei, drei Konzerten. Ich fand die alle scheiße, obwohl ich die Bands eigentlich gut fand. Deswegen habe ich mir auch keine Karte. Also meine Frau wollte da eigentlich auch mit mir hin.
Ja, ich hätte Gästeliste gehabt.
Ich habe gesagt, nee, lass mal stecken, brauche ich nicht.
Ja.
Haus Auensee habe ich keinen Bock drauf. Aber wie gesagt, Trettmann, ich habe ein Interview von ihm gesehen, bei Diffus war der.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr deprimierend. Also ich habe das gesehen, ich dachte, das ist irgendwie alles nicht schön. Also dieser Zusammenbruch im Leben, den er hatte, und also die ganzen Themen, was auch auf dem Album ja wohl Thema ist, hat er da nochmal...
Total, alle Lieder, die bisher ausgekoppelt waren, sind sehr tief,
gehört,
depressiv,
aber,
und nachdenklich und verarbeitend, also das, was er quasi in letzter Zeit erlebt hat. Definitiv.
Ich fand es auf jeden Fall echt deprimierendes Interview so. Ich habe es geguckt, ich dachte, na, echt scheiße. Warum hast du dir das angetan? Deswegen, ich bin aufs Album gespannt, freue mich drauf. Wo wir aber bei Trettmann sind, fällt mir jemand anders ein, der mit Sicherheit auch schon mal...
Megalo.
Nein. Also, den Trettmann mit Sicherheit sehr alles schon gehört hat, was es von ihm gibt. Und zwar höre ich momentan im Auto viel Bob Marley.
Ah, geil.
Und
was? Wieso?
Ich glaube wegen dem Wetter, weil mich das so anpiept.
Ey, erst Mezcal kaufen, jetzt Bob Marley hören, demnächst spritzt dir noch...
Was kommt als nächstes?
Der spritzt sich bald Cannabis.
Also ich habe ja gesagt, wenn unser Gesundheitsminister mal aus dem Quark kommt und das legalisiert, bin ich der Erste, der sich mal einen Joint rollt. Aber... Ich hoffe, er schafft es mal irgendwann, oder diese Regierung kriegt mal irgendwas mal auf die Reihe. Dann fände ich das gut. Wäre ich dafür.
Okay.
So, ist ja auch egal. Auf jeden Fall Bob Marley. Ich packe einen Track auf die Liste, ich weiß auch nicht genau welchen. Ich hab vorhin noch, auf der Rückfahrt noch bei No Woman No Cry mitgesungen, aber den möchte ich eigentlich nicht auf die Liste packen.
Oh nein, das wäre zu, das wäre ein bisschen cheesy.
Ich suche einen schönen aus.
Okay, den packst du drauf. Ja. Wunderbar. So, ich würde sagen, ihr Lieben, damit schließen wir das für heute, denn hier ist relativ laut.
Ja.
Wir genießen jetzt noch die Atmosphäre ein bisschen. Und ich finde, es war eine extrem kurzweilige und schnelle Folge und wir sind schon über eine Stunde. Von daher ist jetzt einfach mal Schluss. Es reicht. Macht jetzt euer Telefon aus, die Bluetooth-Box aus. Ja, es reicht. Tschüss. Abmarsch.
Ja, macht irgendwas Schönes. Kümmert euch um eure Liebsten. Oder haut euch irgendwie ein Steak auf den Grill oder so. Irgendwas Schönes.
Hast du wieder zu viel Biggernock geguckt, Alter?
An dem bin ich natürlich dran, klar. Aber der macht auch gerade.
Liebe so David.
Der macht so ein bisschen Fingerfood gerade, ist ja auf dem Trip. So Kleinigkeiten für Partys und so. Hier ist schon, da sind schon ein paar schicke Sachen dabei.
Spannend.
Alles klar.
Wir sehen uns und hören uns.
Ciao. Bye, bye.